Ja, ich freue mich, heute Morgen hier zu sein, bei Ihnen, bei euch, in Schwäbisch Hall, in der Glocke. Ab und zu habe ich diese Ehre, das Vergnügen. Mein Name ist Dietmar Polster, wie schon gehört, verheiratet mit Birgit. Sie wollte jetzt nicht hier raufkommen, aber viele kennen Sie wahrscheinlich. Steh doch mal kurz auf und dreh dich rum aus dem schönen Gelbingen. Ja. Wir arbeiten bei einer Organisation, die sich Wycliffe nennt, Bibelübersetzer. Wir helfen in Asien mit Exegese, Software und einem Übersetzer, seine Sprache, das Neue Testament, zu übersetzen. Und die Birgit hilft im Alten, ich helfe im Neuen, gerade sind wir am Johannesevangelium. Das ist also unsere Aufgabe. Habe erfreut festgestellt, ich bin nämlich Franke, dass die Franken Verstärkung kriegen. Das ist wunderbar, die Glocke verstärkt die Franken. Ich komme nämlich aus Bayreuth, Oberfranken, und ich kann heute hoffentlich einen ganz kleinen Beitrag auch leisten, der Franken hier für die Glocke, nachdem jetzt hier jemand aus dem Musikteam leider dann die Glocke verlassen wird. Ja, Thema, wer ist Jesus Christus? Vielleicht wundert sich der eine oder andere über dieses Predigtthema. Wer ist Jesus Christus? Weiß ich doch. Diese scheinbar einfache Frage ist eine der wichtigsten Fragen, mit der alle Kirchen weltweit sich auseinandersetzen müssen. Und dass sie nicht so ganz einfach vielleicht ist, zeigt Dietrich Bonhoeffer. Er schrieb im April 1944 im Nazi-Gefängnis: Was mich unablässig beschäftigt, ist die Frage, wer Jesus Christus für uns heute eigentlich ist. Und er hat recht. Eine eigentlich beunruhigende Frage, denn die Wahrheit ist, viele Menschen wissen nichts mehr von Jesus Christus. Die Informationsflut im 21. Jahrhundert überschwemmt viele wie eine Tsunamiwelle, und viele kennen nicht die Details, was eigentlich um Jesus Christus, worum es da geht. In diesem religiös pluralistischen Supermarkt der Welt gibt es Unmassen von Jesus-Darstellungen, und wir können nicht mehr erwarten, dass, wenn wir von Jesus reden, die Leute auch das verstehen, was wir darunter verstehen. Der Bonhoeffer hat das nochmal zugespitzt für sich selber. Wer ist der für mich? Ich stelle die Frage zum Schluss nochmal. Und wenn wir mal ein paar Beispiele uns angucken, dann merken wir schon, da heißt zum Beispiel ein Buchtitel: Jesus, der Kapitalist, das christliche Herz der Marktwirtschaft, gibt es für 18 Euro. Dann geht es weiter, eine Webseite: Jesus, der erste Kommunist, Apostelgeschichte, und sie hatten alles gemeinsam. Und wer mir nicht nachfolgt, der kann die Dinge, die er hat, einfach nicht mehr behalten. Somit Jesus, der erste Kommunist. Dann geht es weiter: Jesus was a socialist. Ein Poster, 60 mal 90, 35, 88, kein ganz so sozialer Preis, finde ich, da könnte man noch dran arbeiten. Ja, billiger als ist der Kapitalist, ja, wenn man das also so sieht. Jesus Christ Superstar. So heißt die gleichnamige Rockoper, in der Jesus nicht mehr Gott, sondern nur noch besonderer Mensch ist, der halt wohl ein Verhältnis mit Maria Magdalena hatte. Oder Jesus Christ, der Che Guevara des ersten Jahrhunderts, also dieser aus Bolivien stammende politische Freiheitskämpfer Che Guevara, der im Kampf gegen die Unterdrückung umgebracht wurde. Aber diese Versuche, Jesus der heutigen Welt im modernen Gewand zu präsentieren, scheitern bis zu einem gewissen Grad daran, dass seine historische Authentizität, das bleibt auf der Strecke. Das ist nicht mehr das, was es eigentlich war. Jesus war kein Kapitalist, kein Kommunist, kein Sozialist und eigentlich kein Freiheitskämpfer. Aber wer war er? In seiner Menschlichkeit, dass er Mensch war, da haben ja manche nun nicht so die großen Schwierigkeiten. Im Johannesevangelium, wir haben das gerade zusammen mit jemandem übersetzt, Kapitel 4, da kommt Jesus in einen Ort namens Sychar, der Jakob hat dann im Brunnen gegraben, und da kommt Jesus nach seiner Wanderung zu Fuß dort an, setzt sich mittags, 12 Uhr, es ist heiß. Er schickt seine Jünger ins Dorf, Essen kaufen. Er schwitzt, er bittet eine Frau, ihnen Wasser zu geben. Er muss was trinken. Also er schwitzt, er hat Hunger, er ist durstig. Das alles zeigt, er ist ganz normaler Mensch. Er ist nicht der Übermensch, der alles so wegsteckte. Und er war ganz normaler Mensch mit all den Versuchungen, die wir auch so haben. Aber jetzt kommt das Zweite. Und zugleich Gott. Wie geht das? Schließt sich doch eigentlich aus. Können wir glauben, dass Jesus von Nazareth Mensch wurde, als Augustus Kaiser von Rom war? Ist die Gottheit Jesu nicht eine Erfindung und Wunschdenken der Christen? Gibt es gute Gründe, dass der Zimmermann von Nazareth der Sohn des lebendigen Gottes ist? Die Antwort ist ja. Wir haben gute, überzeugende Gründe, die das möglich machen, dies zu glauben, und zwar ohne den Verstand an der Garderobe abzugeben oder den Intellekt zu ermorden. Eines der bemerkenswertesten Kennzeichen der Lehre Jesu ist seine außerordentliche Selbstbezogenheit. Er hat ständig von sich selbst gesprochen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Kommt zu mir, sagt er. Oder wie bei der Samariterin am Jakobsbrunnen, ich gebe dir Wasser des ewigen Lebens, dass du nie mehr Durst haben wirst. Nun, diese Selbstbezogenheit Jesu ist sehr bemerkenswert, aber er tat das nur, wenn er dazu fügte, dass er das Reich Gottes aufrichten wird. Und darin unterscheidet sich Jesu und die Lehre Jesu von allen anderen großen religiösen Lehrern dieser Welt. Sie alle stellten sich selbst in den Hintergrund und wiesen von sich weg und sagten, das ist die Wahrheit, mach das, lass das, tu das nicht. Aber Jesus stellt sich in den Vordergrund und sagt, ich bin die Wahrheit, kommt zu mir, glaubt an mich. Es besteht kein Zweifel daran, dass Jesus das selber auch geglaubt hat und dass er einzigartig war. Es ist dieses Selbstbewusstsein, dieses einzigartige Selbstverständnis Jesus, dem wir heute Morgen nachspüren wollen. Ich habe dazu mehrere Punkte. Erstens Jesus und seine Beziehung zu den Schriften des Alten Testaments. Dann Jesus und seine Beziehung zu dem, den er Vater nannte. Und drittens Jesus, seine Beziehung zur übrigen Menschheit. Jetzt hätte ich mal eine Frage. Weiß das jemand zufällig? Was ist das erste Wort Jesu bei seinem ersten öffentlichen Auftreten nach Taufe und Versuchung durch den Teufel in der Wüste? Weiß zufällig, was er da als erstes gesagt hat? Nein? Jetzt bin ich aber froh, dass es niemand weiß. Als ich in diese Frage reingelaufen bin, wusste ich es nämlich auch nicht. Und die Antwort steht im Markus-Evangelium, Kapitel 1, Vers 15. Da heißt es, peplerotai ho kairos. Erfüllt ist die Zeit. Jesus behauptet also, die Erfüllung zu sein. Und das Wort Erfüllung ist so ein Schlüsselbegriff für unser Verständnis des historischen Jesus. Erfüllt ist die Zeit, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an die gute Nachricht. Mit anderen Worten, das Reich Gottes, das im Alten Testament lange verheißen war und anzubrechen, da bereit war, dazu war Jesus gekommen, es aufzurichten. Ein wenig später besucht er die Synagoge im Dorf Nazareth, wird von Lukas berichtet. Und da wird ihm eine Schriftrolle im Gottesdienst überreicht. Und das ist so im Alten Testament oder zur Zeit Jesu gewesen, wie so ein Puzzle, kann man sich das vorstellen. Die hatten die ganzen alttestamentlichen Verheißungen, wussten aber nicht, ja, wie gehört denn das jetzt zusammen und auf wen deuten denn diese Verheißungen? Sie wussten schon, irgendwer, irgendwann, aber wie? Und da wird ihm diese Schriftrolle gereicht und er liest im Kapitel 61, der Geist des Herrn ist auf mir, denn er hat mich gesalbt, den Armen eine gute Nachricht zu verkündigen, die Gefangenen in die Freiheit zu entlassen. Und dann wickelt er die Schriftrolle wieder ein, gibt sie dem Synagogendiener zurück, setzt sich und alle gucken auf ihn. Und er fängt an zu reden und sagt, wahrlich, ich sage euch, diese Schrift ist vor euren Ohren erfüllt worden. Wieder dieses Wort erfüllen, peplerotai, ja, erfüllen, schreibt Lukas auch. Mit anderen Worten, wollt ihr wissen, über wen Jesaja geschrieben hat? Er schrieb über mich. Und so fuhr Jesus fort, die Schriften zu bekräftigen und die von ihm eben zeugten. Da ist der Micha, Bethlehem Ephrata. Da ist Jesaja 53, Jesus, das Lamm Gottes. Daniel 7, kommt aus der Ewigkeit. Und er war dieser leidende Gottesknecht, der eben auch sterben würde, um den Sündern Heil zu bringen. Es ist also etwas, was so ganz langsam deutlicher wurde. Er hat es also dann erklärt, Stück für Stück. Und das Ganze ist wie so ein Puzzle, das Stück für Stück auf einmal durch Jesus erklärt wird. Und dann kommt dieser außergewöhnliche Satz in Lukas Kapitel 10, glückselig die Augen, die sehen, was ihr seht. Ich sage euch, dass viele Könige und Gerechte begehrt haben zu sehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen, um zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Also wie so ein Fenster, das aufgeht und Jesus sagt, ich bin das, schaut genau hin. Und irgendwann geht dieses Fenster wieder zu. Kommen wir nachher noch dazu, der obere Teil dieses Puzzles. Mich hat das beschäftigt, weil ich manchmal auch so den Eindruck hatte, so das Alte Testament brauchen wir ja gar nicht. Lese ich doch im Neuen Testament, alles erfüllt, alles gut, wunderbar. Als ich in Israel war, kam ich sehr viel mit messianischen Juden zusammen und die wussten sehr viel über das Alte Testament. Wir lesen das vom Alten Testament mehr ins Neue Testament rein, von der Erfüllung her, von dem, was sie da wissen. Und das hat mir manche Perspektiven eröffnet und ich habe da einen ganz neuen Bezug zum Alten Testament gekriegt. Gucken Sie doch mal diese vielen Querverweise, wenn Sie beim Bibellesen sind, schauen Sie die nach, was da im Alten Testament drüber steht. Hebräerbrief im ersten Kapitel, ein halbes Dutzend Stellen aus dem Alten Testament. Ich lese einfach drüber und denke, naja, das hat ja der geschrieben, der den Hebräerbrief geschrieben hat. Ist aber nicht so. Ein Zitat nach dem anderen. Ja, mit diesen anderen Worten, die Zeit der Erwartung ist vorbei. Die Jünger Jesu lebten in der Zeit der Erfüllung. Sie sahen und hörten, was die Propheten seit Jahrhunderten vorausgesagt hatten. Und es ist so, dass Jesus nicht ein weiterer Prophet war in einer langen Reihe von Propheten. Jesus behauptet, die Erfüllung aller Prophezeiung zu sein und dass alle großen Stränge der prophetischen Erwartungen im Alten Testament in ihm, in seiner Person zusammenlaufen. Und es war in und mit seinem Kommen das Reich Gottes ein neues Zeitalter angebrochen. Ich komme zum Zweiten. Jesus und seine Beziehung zu dem, den er Vater nannte. Die Tatsache, dass Jesus diesen Titel annahm und sich selbst als Sohn Gottes bezeichnet, ist an sich noch nichts Besonderes. Also Engel werden als Söhne Gottes bezeichnet, Adam wird als Sohn Gottes bezeichnet, Salomo, die gesalbten Könige Judas und vorhin haben wir es gehört, Kinder Gottes nennen sich Söhne und Töchter. Das ist richtig, theologisch vollkommen richtig. Aber wir müssen sehen, Jesus benutzt diesen Titel in einer ganz besonderen Weise und zwar setzt er nicht ein davor, sondern der. Und das war der große Unterschied. Er sagte, niemand kennt den Sohn als nur der Vater und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und der ihm offenbart. Das ist etwas Besonderes, diese Vertrautheit zwischen Jesus und dem Vater, das war neu. Der Theologieprofessor Joachim Remias schreibt, bis heute gibt es kein einziges Beispiel im palästinensischen Judentum, wo Gott von einer einzelnen Person als mein Vater angesprochen wird. Aber Jesus tat genau das. Noch bemerkenswerter ist die Tatsache, dass er die Diminutivform, das heißt die Verkleinerungsform, Abba, übersetzt Väterchen benutzt hat. Nirgendwo in der Gebetsliteratur des Judentums findet sich diese Anrede Gottes als Abba-Väterchen wieder. Jesus hingegen hat sie fortan benutzt, wenn er gebetet hat. Und für das jüdische Denken war das undenkbar gewesen, Gott mit diesem vertrauten Wort Abba anzurufen. Es war was Neues, es war einzigartig, unerhört. Und dass Jesus diesen Schritt wagt und spricht wie ein Kind zu seinem Vater, ganz vertraut, ganz intim, das war was Besonderes. Es ist bemerkenswert, dass Jüdinnen und Juden bis heute den Namen Jahwe nicht aussprechen. Sie nennen ihn den Ewigen oder Adonai oder Elohim. Und aus Respekt vor dem Namen Gottes wird in einer jüdischen Synagoge in Thüringen im Kalender 2023 das Wort Gottesdienst geschrieben. Einfach weil sie diese Vertrautheit nicht haben. Diese Beziehung fehlt bis heute. Das erste war also Jesu Beziehung zu den Schriften des Alten Testaments. Das zweite, Beziehung zu Gott, dem Vater. Frage, haben wir diese persönliche Beziehung? Wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir ein Problem haben, sagt er, komm zu mir. Und machen wir das, dass wir als erstes zu ihm gehen? Oder machen wir auch, lesen ein Buch, gehen irgendwo hin und sagen, erstens, zweitens, drittens, folge diesen Prinzipien, mach dies, das, das. Kommen wir doch als erstes zu ihm und vielleicht zu seinem Wort. Vielleicht kommen wir dann aus dem Problem raus. Vielleicht haben wir da die richtige Idee. Und vielleicht heißt das dann auch, ja, jetzt muss ich zum Arzt gehen. Das ist auch eine Möglichkeit. Das Dritte, in Bezug auf die Menschen, seine Beziehung zur übrigen Menschheit. Jesus behauptet, ihr Retter oder ihr Richter zu sein. Eines der außergewöhnlichsten Dinge, die Jesus tat, war so unauffällig, dass viele Menschen es nicht bemerkten. Er hob sich von allen anderen ab und stellte sich selber in eine eigene Kategorie. Zum Beispiel behauptet er, das Licht der Welt zu sein. Er erklärt nicht nur, dass die Welt in Finsternis ist, sondern auch, dass er es nicht ist und deshalb Licht in die Welt bringen kann. Johannes Kapitel 8. Indem er behauptet, der gute Hirte zu sein, der in die Wüste hinausgegangen ist, um die verlorenen Schafe zu suchen, unterstellt er nicht nur, dass die Welt verloren war, sondern auch, dass er es nicht war, weil er in der Lage war, hinauszugehen, die Menschen zu suchen und zu retten. Er ordnete sich also in eine moralische Kategorie ein, in der er allein war. Mehrere seiner Gleichnisse deuten darauf hin, dass er erwartet, am Ende der Zeit wiederzukommen, dass er an jenem Tag auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird und alle Völker vor ihm zum Gericht versammeln wird. Er würde sie trennen, wie ein Hirte Schafe und Böcke trennt. Und er würde das ewige Schicksal regeln. So macht er sich selbst zur zentralen Figur am Tag des Gerichts. Ich denke, das ist das Erstaunlichste an seinen Behauptungen. Er behauptet tatsächlich, dass er als zentrale Figur des Gerichtstags das ewige Schicksal der menschlichen Rasse in seiner Hand hält. Angenommen, ich würde heute Morgen zu Ihnen sagen, also jetzt hören Sie mal gut zu, behandeln Sie mich mit großem Respekt, denn ich werde am Ende der Welt, am Ende der Tage wiederkommen und am letzten Tag auf dem Thron meiner Herrlichkeit sitzen und ich werde vor, und ihr werdet alle vor mir stehen und ich halte euer ewiges Schicksal in meiner Hand. Das wäre doch lächerlich, oder? Wenn ich so etwas heute Morgen sagen würde, dann würde es nicht lange dauern und Hans-Peter würde mich hinaus begleiten und die Psychiatrierouten rufen und ich würde mit dem Wagen dann wahrscheinlich abtransportiert werden. Aber es ist eben, wir müssen uns darüber klar sagen, was Jesus da eigentlich sagt. Ja? Und dass auch seine Verwandten gesagt haben, er ist von Sinnen. Mensch, 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 Jesus, mach langsam, das kannst du nicht sagen. Aber genau das hat Jesus gesagt. Er war der Zimmermann aus Nazareth, einem unbedeutenden Dorf am Rande des römischen Imperiums. Niemand außerhalb Palästinas hatte je von Nazareth gehört. Und doch behauptet er, der Retter und Richter der Menschheit zu sein. Einige erklärten ihn für verrückt, andere ließen alles liegen und stehen und folgten ihm. Er behauptet, der Christus der Schrift zu sein, der Sohn Gottes, Retter der Welt. Die Frage ist, können wir diesen Behauptungen glauben? Und ich beantworte die Frage mit Ja. Wir können nicht so tun, als ob diese Aussagen Jesu nicht da wären. Wir können Jesus nicht als einen netten, harmlosen Lehrer von ein Lehrer mit ethischen Plattitüden dahinstellen. Die Fakten, die lassen diese Möglichkeit einfach nicht zu. Die Behauptungen von Jesus sind entweder richtig und wahr oder falsch. Wenn sie falsch sind, sind sie entweder absichtlich falsch, dann wäre Jesus ein Betrüger. Oder sie sind unfreiwillig falsch, dann nämlich, weil er verrückt war. Vielleicht kennt jemand das Zitat von C.S. Lewis, einem Professor für Literatur in Oxford, der das ziemlich auf den Punkt bringt. Er sagt, ich zitiere, auf der einen Seite gibt Jesus klare, eindeutig moralische Lehren. Und auf der anderen Seite gibt es Behauptungen, die, wenn sie wahr sind, die eines Größenwahnsinnigen sind. Es gibt keinen Mittelweg und es gibt keine Parallele in irgendeiner anderen Religion. Wenn du zu Buddha gegangen wärst und hättest ihn gefragt, bist du der Sohn des Brahma? Er hätte gesagt, mein Sohn, du bist immer noch gefangen im Schleier der Illusion. Wenn du zu Sokrates gegangen wärst und hättest ihn gefragt, bist du Zeus? Er hätte dich ausgelacht. Wenn du zu Mohammed gegangen wärst und hättest gefragt, bist du Allah? Dann hätte der zuerst seine Kleider zerrissen und dir dann den Kopf abgeschlagen. Die Vorstellung, dass ein großer Morallehrer das sagt, was Christus sagt, ist meiner Meinung nach ausgeschlossen, sagt C.S. Lewis. Die einzige Person, die so etwas sagen kann, ist entweder Gott oder jemand, der nicht richtig im Kopf ist. Warum können wir also diese Behauptungen von Jesus nicht als falsch abtun? Das ist die nächste logische Frage, die man sich stellen muss. Und die Antwort ist, denke ich, dass Jesus das zu sein scheint, was er behauptet zu sein. Weil sein Charakter und seine Behauptungen übereinstimmen. Es ist eine traurige Tatsache, dass die psychiatrischen Kliniken voller armer, verwirrter Menschen sind, die sich für die Königin von Saba, für Napoleon Bonaparte oder Alexander den Großen oder selbst Gott halten. Aber der Punkt ist, dass es ihnen nicht gelingt, jemand damit zu täuschen, außer sich selbst. Man muss nur etwa 60 Sekunden in der Gegenwart einer psychotischen Person sein, bevor man erkennt, dass sie in einer Fantasiewelt lebt und keinen Bezug mehr zur Realität hat. Solche Menschen sind nicht das, was sie vorgeben zu sein. Sie glauben, wir glauben nicht, dass sie Napoleon oder Alexander der Große oder Gott sind. Aber wenn wir Jesus anschauen, dann scheint er das zu sein, was er behauptet zu sein. Und es gibt keinen Widerspruch zwischen seinen Behauptungen und seinem Charakter. Es gibt keine Spur eines Fanatikers, eines Neurotikers oder gar eines Psychotikers. Im Gegenteil, er erscheint uns auf der Seite des Evangeliums als der ausgeglichenste und ganzheitlichste Mensch, der je gelebt hat. Und ich möchte Ihre Aufmerksamkeit insbesondere auf seine erstaunliche Demut lenken. Seine Behauptungen rütteln auf. Die Hervorhebung des Personalpronomens ich in seiner Lehre ist einerseits beunruhigend, aber auf der anderen Seite hat er so eine große Demut und hat das auch als eine Tugend weitergegeben. Er selbst war mit Demut bekleidet und seine Behauptungen klingen vielleicht stolz, er war aber selbst so demütig. Er sagte, er sei der Herr und der Richter der Menschheit. Aber er ging auf die Knie und wusch die Füße der Jünger als ihr Diener. Und ich glaube, dass es das ist, was viele Menschen beeindruckt. Im Evangelium Kapitel 13, da heißt es, Jesus sagt, ihr nennt mich Lehrer und Herr und das bin ich auch. Dann legte er das Obergewand ab, zog die Schürze des Dieners an und wusch ihnen auf Knien mit seinen Händen demütig die Füße. Es ist erstaunlich, dass ihr Herr ihr Diener wurde. Und es ist einzigartig in der Geschichte der Welt. Es hat viele Menschen gegeben, die übertriebene Ansprüche an sich selber gestellt haben, wie Alexander der Große, der in Tränen ausbrach, als es kein Territorium mehr zu erobern gab, oder Napoleon, der sich selbst die Kaiserkrone aufsetzte, oder wie Stalin, der jeden Tag Zeit damit verbrachte, sich im Spiegel zu betrachten, wenn man den Aufzeichnungen glauben darf. Diese Menschen waren besessen von ihrer Größe und sie verhielten sich auch so. Natürlich gibt es auch sehr bescheidene Menschen in dieser Welt. Zum Beispiel Mahatma Gandhi wird gesagt, dass er ein demütiger Mann war. Die Mutter Teresa wird gesagt, dass sie eine sehr demütige Person war. Aber diese beiden stellen nicht die Ansprüche, die Jesus gestellt hat. Das Außergewöhnliche bei Jesus ist die Kombination von Selbstbezogenheit, seiner hohen Ansprüche und der Demut in seinem Verhalten. Das ist einzig. Sind Sie vielleicht gespannt, kommt zum Ende, was denn nur vielleicht dieser obere Teil dieses Puzzles da ist? Und ich habe gedacht, schreibt das mal so, unten die Verheißungen des Alten Testaments, einige aufgelistet, es gibt so etwa 300, oben die Erfüllung der Verheißungen des Alten Testaments durch Jesus Christus. Und das Ganze weist alles auf ihn hin. Und das Bild wurde während seines Lebens immer klarer und immer deutlicher und die Puzzleteile wurden immer weniger und irgendwann nach der Auferstehung und als er seinen Jüngern begegnet ist, dann war das vollkommen klar, Jesus ist der, der das Alte Testament erfüllt und die Verheißungen erfüllt hat. Und wiederum steht da ein einziges Wort, das letzte Wort, das Jesus gesagt hat, da gibt es drei Möglichkeiten, Matthäus und Markus und Lukas, die sagen, auch ein letztes Wort, aber das letzte ist wahrscheinlich von Johannes, ein einziges Wort, das heißt, es ist vollbracht, tetelestai, ein perfekt griechisches Wort, das also auf die Vergangenheit Bezug nimmt und das ist das Resultat, das Ergebnis, es ist vollbracht. Und zwischen dieser Erfüllung und zwischen diesem es ist vollbracht, da liegt dieses Fenster, das Jesus aufgemacht hat, wo die Menschen es sehen konnten. Nach der Himmelfahrt ging dieses Fenster wieder zu und wir stehen in gewisser Weise auch in der Situation, dass wir Jesus heute genauso wenig sehen wie die Leute des Alten Testaments, allerdings mit den Erklärungen, die Jesus uns gegeben hat. Ich komme zum Schluss. Es wird gesagt, ein Bildhauer schuf einst eine Statue von Jesus Christus. Die war so schön, dass die Leute von weit her kamen, um sie zu sehen. Sie liefen um die Statue herum, betrachteten sie und aus diesem und jenem Blickwinkel, aber irgendwie ging ihnen diese Größe der Statue nicht so richtig auf. Und dann fragten sie den Bildhauer selbst, welchen Winkel die Christusstatue am besten zu sehen sei. Und er antwortete, es gibt nur einen Winkel, aus dem man diese Statue wirklich richtig sehen kann. Man muss sich hinknien. Und ich denke, das gilt heute Morgen auch für uns. Wer ist Jesus Christus für dich? Ist er wirklich der, der er vorgibt zu sein? Der lebendige Gott? Und diese Gottessohnschaft Jesu ist das, womit viele Menschen auch richtig Mühe haben. Und es ist etwas, was man kaum vermitteln kann. Und manche Menschen kommen dadurch zum Glauben, dass sie das erkennen. Er ist Gott. Und das passiert heutzutage auch weltweit in allen Regionen und Kulturen. Und wir selber dürfen zu ihm hingehen und immer wieder auch sagen, Jesus, ich habe dieses Problem. Machen Sie das doch. Und nicht irgendwie irgendwelche Prinzipien tun und irgendwas machen und dann irgendwann hat Jesus vielleicht auch noch die Möglichkeit, irgendwas bei uns zu tun. Das möchte ich Ihnen einfach mitgeben, Sie darauf hinweisen, im Alten Testament zu forschen und Jesus Ihre Anliegen hinzulegen, dass er in Ihrem Leben deutlich wird, wer er eigentlich ist. Und das ist das, was auch Bonhoeffer so beschäftigt hat. Amen. Ich möchte noch kurz beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort im Alten Testament, das du uns geschenkt hast. Und du hast durch Jesus dich offenbart. Väterchen dürfen wir dich nennen, zu dir kommen. Wir dürfen mit dir reden. Eine Ungeheuerlichkeit, viele Menschen können das nicht. Wir bitten dich, dass du uns Worte gibst, die das doch deutlich machen, unserem Nächsten, der weit weg ist von dem, wer und erkennt, wer du bist. Gib uns Worte, gib uns Kreativität, gib uns Liebe zu den Menschen, die draußen sind, die dich nicht kennen, und hilf uns, dass wir selber auch immer wieder zu dir kommen und dich erleben, wer du bist, in deiner Größe und in deiner Niedrigkeit, und schenk, dass wir auch diese herzliche Demut haben, die du an den Tag gelebt hast, als du mit deinen Jüngern unterwegs warst. Amen.